geht es in der Late Night Show um das neueste D&D-Buch, um Quests from the Infinite Staircase und um Science-Fiction-Comics von unter anderem Ingo Rübenling.
Wir haben heute den Sonderfall, dass wir das Buch zweimal haben, über das wir reden. Und das heißt, dass jeder von uns einen Teil davon gelesen hat. Und das würde normalerweise nicht funktionieren, wenn das eine zusammenhängende Story wäre. Aber wie ist es denn dieses Mal, Maggie? Hallo übrigens.
Hallo Nico. Es ist ein Anthologieband. Das sind 6 Klassiker, also teilweise schon einiges alte Abenteuer, die da drin sind, überarbeitet wurden, schicke neue Karten gekriegt haben und Artwork. Und die sind sehr lose miteinander verbunden über ein übergreifendes Setting, nämlich die erwähnte und namensgebende Infinite Staircase, wo ein Djinn hockt, der Quests vergibt.
Was ist denn die Infinite Staircase? Das ist doch so eine Art Sphärenmodell-Alternative eigentlich für D&D, ne?
Es ist eine außerhalb der Welten existierende, ja, Zwischenwelt?
Genau, also es ist eins der Modelle, die man sich überlegen kann, um die Welten zu verbinden. Also anstatt mit dem Schiff dahin zu fliegen oder nach Siegel zu reisen, durch eine andere Tür zu gehen, kann man auch sagen, die sind alle entlang dieses unendlichen Treppenhauses und da gibt es auf jedem Absatz mehrere Türen, die in andere Welten führen und Varianten dieser Welten. Und
Das ist so blöd. Treppen. Nein, ich finde das eine coole Idee, aber ich bin für das mit dem Schiff.
Egal. Das passt aber zum Level halt ganz gut. Ne? Also ich finde das eigentlich ein sehr gutes Bild. Und über dieses Treppenhaus herrscht ein Djinn, ein wohlmeinender Djinn, der Wünsche erfüllt. Aus dem ganzen Multiversum hört er die Wünsche. Er kann das Treppenhaus aber nicht verlassen. Also lädt er immer wieder Abenteurer ein, diese Wünsche für ihn zu erfüllen. Also er bekommt quasi, er verwandelt Wünsche in Questen. Und er macht Geschichten visuell erlebbar. Also er ist so der ultimative Dungeon Master eigentlich.
Ja. Außerdem hat er einen tollen Bart. Ja, der Djinn ist dementsprechend auch vorne auf dem Cover. Denn die restlichen Abenteuer haben nicht wirklich was miteinander gemein, außer dass ein paar sich Leute teilen, die dran gearbeitet haben.
Also es sind 6 Abenteuer, 7 Kapitel. Das erste Kapitel beschreibt halt dieses Treppenhaus. Und damit halt das Gerüst, wo man die anderen Abenteuer reinhängen kann. In jedes Mal halt der Djinn sagt, hey, ich habe gehört, da gibt's ein Problem, geht doch mal hin. Entweder löst das Problem von der Person oder erzählt mir die Geschichte dieses Ortes. Der Djinn sucht beides, also Wünsche erfüllen und Geschichten. Mhm. Er ist wirklich die ultimative Ausrede, eine Random Quest anzunehmen. Das ist relativ kurz und knapp beschrieben, mit den üblichen Zufallstabellen, was für Missionen der sich noch aus den Fingern saugen kann oder er bei sich in seinem Palast finden kann. Und dann geht's auch schon los. Also, wie gesagt, 6 Abenteuer. Wir haben die aufgeteilt. Du hast die letzten 3 gelesen, Ich habe die ersten 3 gelesen. Ich denke, wir machen das abwechselnd. Mhm. Und weil ich jetzt schon über das Treppenhaus erzählt habe, fängst du an, oder?
Okay, dann fange ich von hinten an mit der Expedition zu den Barrier Peaks. Das ist ein Klassiker, der, glaube ich, sehr, sehr viele Leute beeinflusst hat. In dem Sinne, als dass es ein abgestürztes Raumschiff in einer Fantasy-Welt ist. Dinge, die uns sowohl zum Beispiel bei Das Schwarze Auge begegnen, als auch in neueren Dingen bei Pathfinder, die ich ganz direkt daraus zitieren. Und es hat auch einige Game-Design-Elemente, die einem vertraut vorkommen könnten. Zum Beispiel ist dieses Raumschiff kodiert, dass man bestimmte farbige Karten braucht, um entsprechende Türen zu öffnen. Und das heißt, man ist schon kontinuierlich auch am Backtracken. Man sucht die richtige Karte, um die Tür zur nächsten Ebene aufzumachen oder die Karte, die Tür aufmacht zu dem Raum, in dem die Karte für dann den Teil drin ist, den man eigentlich will. Das Doomguy hat dem, glaube ich, einiges zu verdanken und zu verfluchen. Expedition to the Barrier Peaks ist überarbeitet worden.
Das ist älter als Doom, ne? Das ist über 10 Jahre älter als Doom, ne? Seit 80. Ja. Von jemandem namens Gary Gygax. Komischer Name, klingt schweizerisch. Ja, von Gary Gygax höchst selbst ist das entdacht worden.
Es ist überarbeitet worden. Ich kenne das Original nicht
aus Erzählung.
Wirklich.
Werner hat davon erzählt, oder?
Ja. Aber ich habe es selber nicht gelesen. Dementsprechend muss ich mich auf das verlassen, was in den Design-Kommentaren drinsteht, die relativ knapp sind. Die sagen, sie haben redundante Räume entfernt. Und vor allen Dingen haben sie noch einen übergreifenden Plot hinzugefügt. In dem Sinne, als dass es eine künstliche Intelligenz an Bord dieses abgestürzten Raumschiffes gibt, die einen da auch durchgeleitet Quests vergibt und möglicherweise auch ihre eigenen Probleme hat. Aber ich will ja nicht spoilern. Und Eins daran finde ich besonders bemerkenswert, nämlich dass sie sagen, sie haben redundante Räume gekürzt. Das ist ein gigantischer Dungeon mit 4 Ebenen, voll mit zahlreichen identischen Räumen und einer Menge unterschiedlicher Gruppierungen und Robotern, die da drin unterwegs sind und verschiedenste Sachen haben. Es ist ein buntes Sammelsurium von unterschiedlichen Szenarien, aber was mir daran gefallen hat, dass vieles davon eben auch schon sehr Persiflage fast ist. Also es gibt ein Fitnessstudio im Grunde, in dem die Roboter dann darauf bestehen, dich auszubilden, ob du willst oder nicht.
Aha, okay.
Und Werbung.
Und hydroponische Gärten.
Und hydroponische Gärten. Es gibt auch ein Theater und das ist so ein bisschen Star Trek-mäßig, muss das auch gewesen sein für die Leute da. Nicht nur wegen der Farbkodierung von dem, was man tut, sondern auch, weil sie offensichtlich zahlreiche Zeitvertreibsvarianten gefunden haben. Und es gibt ein paar coole Monster, inklusive eines gigantischen Frogelmoths. Der Frogelmoth ist der Zwischenendgegner. Und das erklärt dann auch, warum das Schiff abgestürzt ist, was ist mit der Crew passiert, wo kommt das her und dergleichen. Dinge, die ansonsten eher so ein, vielleicht interessiert es jemanden, aber es ist nicht unbedingt zwingend rauszufinden in dem Schiff wäre.
Also es ist auch noch ein bisschen System-Shock-Vorgänger. Aber mir fällt halt auf, dass das Dungeon-Plan-Design ganz anders ist, nämlich in diesen Computerbildschirmen. Das sieht sehr, sehr cool aus, aber nicht stimmungsvoll. Also ich finde jetzt nicht, dass das D&D schreit und ich bekomme auch nicht Lust, diesen Dungeon zu spielen, wenn ich mir diese sterile Karte angucke. Wie ist das bei dir?
Nein. Und man muss auch dazu sagen, dass die Kästchen da sind nicht die Standard 5-Fuß-Kästchen, sondern das ist nochmal verkleinert auf die Hälfte. Also jedes Kästchen ist 10 Fuß. Das ist ein gigantisches Ding. Und da wird man sehr viel einfach auf der Karte tippen und sagen, okay, wir gehen wieder in den Raum zurück. Ja. Vielleicht haben wir was übersehen.
Dafür ist sie ganz gut, glaube ich, die Karte. Aber hat dir unterm Strich einigermaßen gefallen, das Abenteuer?
Ich glaube, man kann was draus machen. Ich persönlich würde es noch deutlich weiter runterkürzen.
Ich nehme an, dass...
Aber das darf man, glaube ich, nicht bei solchen Klassikern.
Ich glaube schon, dass Herr Gygax das selber auch runtergekürzt hat, wenn er auf der Convention das geleitet hat. Aber was weiß ich? Ich habe den Mann nie getroffen. Ich kenne Leute, die ihn getroffen haben.
Du bist dran.
Ja, dann fange ich mit dem ersten Abenteuer an, oder? Ganz vorne. Und ich habe natürlich den Namen nicht vergessen. Ich musste nicht blättern, um mich ganz zu erinnern, dass es Lost City heißt. Das ist ein Dungeon Crawl, wie das, was du gerade hattest, auch. Tom Oldway hat das geschrieben im Jahr 1982, also ein moderneres Abenteuer. Das spielt in einer Wüstengegend, in einer Stufenpyramide, die man erforschen muss. Man bekommt halt auch von dem Djinn den Auftrag, dahin zu gehen und sich das anzuschauen, um rauszufinden, was da passiert ist. Denn da ist eine untergegangene Zivilisation offenbar am Werk. Und aber auch ganz viele Grabräuber, weil die Grabräuber denken, dass die komplett ausgestorben ist, diese Stufenpyramide. Aber es stellt sich bald raus, die blüht vor Leben. Ja, da sind 3 verschiedene maskentragende religiöse Kulte unterwegs, die sich bekriegen, und ein vierter Cthulhuida-Kult, der ein Wesen anbetet, das offenbar diese ganze Kultur unterwandert hat und zum Aussterben ihrer selbst geführt hat. Es ist zwar auch ein Dungeon mit 5-6 Ebenen, aber trotzdem fragt man sich, wie diese 3 Fraktionen, denen man sehr schnell begegnet, sich da nicht auf die Füße treten. Die sind ja wirklich verfeindet. Man kann sich nur mit Tricks sich mit mehreren anfreunden, dann gibt es spezielle Boni, ja, die geben einem Tipps, wie man durch den Dungeon kommt. Aber eigentlich müssten die sich ständig begegnen. Und dann sind auch die üblichen random Monster in diesen Räumen. Also so mitten in der Wüste ist da ein Eulenbär in einem Raum. Diverse Untote.
Das ist ein Tier, das ist überhaupt nicht die Umgebung.
Alles Mögliche, alle möglichen Fallen und Monster. Das ist ein sehr, sehr altmodisches Abenteuer. Also aus meiner Sicht ist es sehr altmodisch. Auch in dieser überarbeiteten Form, da haben sie nämlich, wenn ich es richtig verstanden habe, Folgendes gemacht. Ein 6. Dungeon-Level hinzugefügt, das es ursprünglich nicht gab, weil die ursprüngliche Geschichte hatte wohl nur Platz für 5 Level und dann hast du den eigentlichen Big Bad des Abenteuers gar nicht getroffen. Das ist eine Art Dämonenwesen, also ein Cthulhuides Übel, namens Sargon. Und sieht ein bisschen aus wie Dagon, wenn wir ehrlich sind, aber okay. Da hieß es damals, ja, müsst ihr euch, wenn ihr mehr wollt, müsst ihr euch dann selber noch das letzte Level zuschreiben. Und das haben sie dann mal für uns gemacht. Das merkt man auch ganz deutlich, dass das ein kompakterer, abwechslungsreicherer, spannenderer Level ist. Der 6. Level, wo man dann auch Sargon treffen kann am Ende. Mhm. Allerdings ist der trotzdem dran geklatscht, weil das Abenteuer, das erste Abenteuer der Band ist 1-3. Aber der Level mit Sargon ist für Stufe 10+. Das muss dann später nochmal wiederkommen. Und es ist ziemlich schwammig, was eigentlich der Job ist. Also ursprünglich ist der Job wohl entkommen aus dem Abenteuer. Der Djinn sagt, euer Job ist rauszufinden, was da vor sich geht. Das ist ziemlich einfach. Da sprichst du halt mit dem ersten Kulissen, den du triffst. Die sind doch erstmal nicht feindlich. Aber wenn du es halt wirklich lösen willst, musst du halt wiederkommen, um dann den sechsten Level noch zu machen. Und dann wurde den Entwicklern, glaube ich, auch klar, dass das halt überhaupt gar keinen Sinn ergibt mit all diesen Monstern und den drei Fraktionen, die da in Nachbarräumen in diesem Dungeon rumhängen. Ich sehe es inzwischen so, die wohnen nicht in dieser Stufenpyramide, sondern die Stufenpyramide ist ja Convention Center. Mhm. Weil dann wird nochmal ein siebter Level hinzugefügt, das ist dieser riesige Stadtplan, der ist sehr, sehr schön. Und das ist eigentlich der Ort, wo die ganzen Kultisten leben und unterirdisch sich von Pilzen ernähren, wie das alle so machen, die in ungelistischen Pullen wohnen müssen bei D&D über Jahrtausende. Pilze ist immer die Lösung.
Ja.
Und da hängen die eigentlich rum und die gehen nur in diese Stufenpyramide, wenn sie glauben, dass Besucher kommen oder keine Ahnung, oder das sind ihre Vereinsräume, was weiß ich.
Die haben da so ein Schichtsystem.
Ich frage mich nur, wie sie halt an den verschiedenen gegnerischen Fraktionen vorbeikommen. Das ist, vielleicht gibt es noch Wege, die mir nicht erschlossen werden. Auf jeden Fall wurde das gemacht, um das ein bisschen logischer zu machen, das Abenteuer. 40 Jahre später, das ist auch gelungen. Aber ich finde, es bleibt ein doch recht standardmäßiger Dungeon Crawl, was man mit diesen drei Fraktionen machen kann. Die sind auch sehr ähnlich. Sie haben natürlich verschiedene Glaubensantworten. Aber wie die mit einem umgehen, die sind verschieden böse. Die erste Fraktion ist ganz nett und dann werden sie halt immer böser. Aber es gibt nicht so viel Spielreize her. Ich glaube, für damals war das wahrscheinlich noch revolutionär, dass das hieß, hey, da ist ein Dungeon, ist jemand, der will mit dir reden. Und der will dich vielleicht rekrutieren. Wahrscheinlich auch nicht. Es ist nett. Man kann, wenn man also ein schnelles Dungeon-Dings braucht, kann man das benutzen. Okay. Und damit bist du dran.
Ich nehme jetzt mal das vorletzte Abenteuer und das ist The Lost Caverns of Zulshikanth.
Das klingt oder so bestimmt ähnlich. So aus.
Es gibt eine eine Aussprache, Anweisung und ich glaube, es ist Zulshikanth und das TH fällt weg, aber ich wollte es aussprechen. So, okay. Zulshikanth ist der Typ, der vor Yggwilth / Tasha ihren Job innehatte als Erzmagus und sie hat, nachdem sie den Job von ihm übernommen hat, ich glaube nicht ganz freiwillig von seiner Seite aus, auch seinen Sitz der Macht übernommen. Das ist ein Höhlensystem. Und in dem hat sie ihre berühmte Abhandlung über den Abyss geschrieben und irgendwann ist sie wieder gegangen. Und man kriegt den Auftrag, da einzudringen, weil alle Leute vermuten, dass da noch eine Menge Kohle drin sein dürfte an Artefakten und interessanten Dingen. Und keine Ahnung, Taschas Schlappen kann man wahrscheinlich auch gut versteigern, wenn sie noch irgendwo liegen.
Taschas Schlappen.
Und dementsprechend muss man erstmal finden, wo das ist. Es gibt ein kleines Rätsel und es gibt eine Überlandkarte, wo man anderen Dingen begegnen kann und zumindest sehr vage nach Interpretation des Reims, den man da bekommt, feststellen, wo ungefähr das liegen müsste, bis man es dann aufgespürt hat. Und dann kann man rein und sich durch zwei Ebenen einer Höhle arbeiten, wo haufenweise Hinterlassenschaften von Taschas Wirken und ihrem Vorgänger drin sind. Es ist also eine wilde Mischung. Ich finde, dieser Zwei-Ebenen-Dungeon besteht eher aus ganz vielen Mini-Dungeons. Wir haben also hier die Zone, wo eine Ginny eingesperrt ist und eine andere böse Ginny über sie wacht. Wir haben hier eine Zone, wo je nachdem, wann und in welche Richtung man da durchläuft, man in einer anderen Ebene landet. Wir haben da ein paar Hacks und so weiter und so fort. Und am Ende werden wir quasi dazu gezwungen, uns auch, selbst wenn wir Teile des Dungeons verpasst haben sollten, weil wir zielstrebig vorgegangen sind, uns doch nochmal anzuschauen. Oh. Denn der finale Raum hat 6 Türen. Ja. Wir müssen alle davon öffnen, bevor wir wir müssen 5 öffnen, bevor wir die 6. überhaupt öffnen können. Also keine Tür führt direkt rein. Mhm. Und wenn man die öffnet, wird man direkt an einen anderen Punkt im Dungeon teleportiert und muss dann erstmal wieder seinen Weg wieder dahin zurückführen. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht frustrierend sein könnte.
Ja, nee.
Und dann ist am Ende eine Kriegerin drin. Man hat vorher auch so ein Warngedicht, das sagt, hier ist jemand eingesperrt, wage es ja nicht, das aufzumachen, sonst bin ich dir richtig böse. Und da drin ist eine Kriegerin, die behauptet, dass sie da eingesperrt worden ist, aber ich meine, sie hat ein sehr cooles Artwork bekommen. Oh ja. Ich glaube, wir können alle davon ausgehen, dass sie möglicherweise einem doch auf die Fresse geben möchte.
Du meinst, die einzelne Person im letzten Raum ist vielleicht nicht dein Freund?
Vielleicht ist sie sogar Taschas Tochter.
Uiui.
Und eine Vampirin. Und es ist ein sehr mächtiges Artefakt noch da drin, die Lampe, die über ihrem Kopf hängt, die den netten Nebeneffekt hat, dass sie mehr oder weniger Reichtum verbrennt, um mächtige Magie zu wirken. Und sollte sie dabei irgendwann ihr Konto ausgehen, also man muss da Edelsteinstaub nachfüllen, stimmt die Person, die sich darauf eingestimmt hat. Mit großer Macht kommt ein Goldzink. Gut. Also es ist abwechslungsreich, aber es ist auch nicht zwingend logisch. Und ich finde den letzten Mechanismus, dass du ständig wieder zurück teleportiert wirst, nervig.
Den würde ich rausschreiben.
Dann würde ich irgendwas anderes machen.
Sonst macht mich das gar nicht an.
Irgendein Rätsel aus irgendeinem hier sind Rätsel für dein Dungeon Buch nehmen und adaptieren oder sonst irgendetwas, um den Zugang dazu spannend zu machen, aber halt nicht diese unglaublichen Mengen an Backtracking. Gut.
Das zweite Abenteuer, was ich gelesen habe, nennt sich When a Star Falls. Das ist alles Englisch, ne? Wir haben die englische Version. Also wenn ein Stern fällt oder Sternenfall, wie auch immer man es übersetzt hat damals. Und es ist hervorragend. Hm. Ich würde sagen, es ist ein zeitloser Klassiker. Den ich hier genauso, den hätte jemand heute genauso schreiben können. Also ich weiß, es ist überarbeitet worden. Aber ich habe überhaupt keine Spuren von antiquiertem 80er-Jahre-Staub hier in diesem Abenteuer gemerkt. Und es ist das erste von zwei Abenteuern in dem Band, das aus dem UK stammt. Von Leuten namens Phil Gallagher, Tom Kirby und Graham Morris. Und wir wissen nicht, ob das der gleiche Tom Kirby ist, wie der später bei Games Workshop war. Deswegen reden wir da jetzt einfach nicht drüber. Aber vielleicht wisst ihr das ja und könnt es in die Kommentare schreiben. Ein Teil des Teams hat auch ein weiteres Abenteuer in diesem Buch hier geschrieben. Und das ist mein absoluter Liebling in diesem Buch. Und ich würde sogar sagen, das könnte ich jetzt, das hätte ich jetzt sofort Bock drauf, das zu leiten.
Okay.
Und wenn das jetzt ein modernes Abenteuer von 2024 wäre, würde es mich auch nicht wundern. Es ist kein Dungeon Crawl, es ist ein Sandbox-Abenteuer. Wir haben eine Überland-Textfeldkarte mit 6 Anlaufstellen. Und natürlich gibt es dann Dungeon-Elemente. Also je nachdem, wo man hingeht, braucht man kleine Dungeons, was ich eine viel bessere Lösung finde als einen Mega-Dungeon. Ich benutze das Wort Mega-Dungeon übrigens zu liberal.
Zu leger, ja. Ist nicht mega genug.
Für mich ist ein Mega-Dungeon dann ein Mega-Dungeon, wenn das ganze Abenteuer im Dungeon spielt und wenn er mehr als 3 Level hat oder sowas. Der Plot ist, es gibt da eine Gruppe von Propheten, die haben gemerkt, dass ein Stern abstürzen wird und haben Leute hingeschickt, den zu holen. Und die Charaktere werden da rein verwickelt und erben diesen Auftrag, diesen Stern zu holen. Und was sie dann damit machen und ob sie überhaupt den Stern finden, weil sie erstmal rausfinden müssen, wo auf dieser Karte er abgestürzt ist, das hängt komplett an ihnen. Also es kann sein, dass sie erstmal rumfragen oder dass sie erstmal eine Nebenquest machen, um die Location zu bekommen. Dann werden sie von einem Druiden getestet, ob sie auch nett genug sind, dass sie diese Information haben dürfen. Ist das alles gewaltfrei? Also die Gewalt geht von den SCs aus. Dann muss die Location gefunden werden und da ist es auch nicht einfach nur eine Kampfbegegnung, wo dann der Meteor geborgen wird. Dann ist die Frage, was mache ich jetzt damit? Man kann den zurückbringen zu den, ich spoilere jetzt ein bisschen, aber das war ja klar, zu den Propheten. Dann wird klar, wenn man die besuchen möchte, dass man abgewimmelt wird. Da ist ein großer Dungeon, der aber auch relativ kampffrei ist, weil man mit allen Leuten erstmal reden kann. Bis dann klar wird, hier stimmt was nicht in dieser Prophetenburg. Diese Orakelburg, ja, und dann kann man das versuchen zu infiltrieren, zu unterwandern. Also es kann sein, dass man das ganze Abenteuer durchspielt, ohne großartig zu kämpfen. Oder man entscheidet sich, erst woanders hinzugehen, nämlich zu einer Schmiede von tiefen Gnomen, die diesen Stein auch haben wollen. Und letztendlich geht es dann auch darum, dass man rausfindet, warum wollten die Propheten eigentlich diesen Stern und was haben die für Probleme und was für Machtspielchen gibt es da innerhalb dieser Burg. Und ich kann mir so viele verschiedene Abläufe mit diesen paar Elementen vorstellen, also bestimmt 5 verschiedene Versionen, wie das ablaufen kann, ohne dass es langweilig wird und ohne dass ich halt endlos durch einen Dungeon latschen muss. Aus irgendwelchen Gründen ist da noch ein Drachenendkampf mit drin. Das ist ein aufgesetzter Drache mit drin, der überhaupt nichts mit der Story zu tun hat, einfach nur, weil da ein Drache drin ist. Aber ansonsten ist das ein ganz tolles Abenteuer. Das ist mein Lieblingsabenteuer der letzten paar Jahre geworden. Sofort beim Lesen dachte ich mir, das ist super.
Okay, dann müssen wir das vielleicht tatsächlich spielen.
Krasser Kontrast zu dem, das ich davor gelesen habe. Also absoluter Tipp. Du bist dran.
Mein letztes ist mein Favorit von den dreien. Das ist Pharaoh, heißt es, glaube ich, einfach nur. Pharaoh. Ist von den Hickmans.
Von Leuten, von denen du schon lange Fan bist, sozusagen, oder?
Ja, Tracy Hickman ist einer von den beiden Leuten, die die Dragonlance-Romane, die ursprünglichen, geschrieben haben. Hm. Und Tracy Hickman hat zusammen mit
Laura
Hickman dann eine ganze Menge Sachen geschrieben. Unter anderem ist auch Curse of Strahd von ihnen.
Man kann es nicht oft genug sagen, Tracy Hickman ist ein Typ und Laura Hickman ist die Frau von dem Typen.
Ja, Tracy Hickman ist ein Typ. Ich dachte tatsächlich vor ewigen Zeiten,
Dass Dragonlance nur von Frauen geschrieben wurde.
Das ging, glaube ich, aber vielen Leuten in Deutschland so. Und Pharaoh ist im Grunde nur, man geht in eine Pyramide und stiehlt dort Schätze. aber es hat ganz viele unterhaltsame Twists, die damit einhergehen. Man ist nämlich nicht einfach ein Grabräuber, sondern man tut etwas Gutes, denn die Schätze dieses Pharaos sind verflucht worden wegen seiner eigenen Gier. Das hat sein ganzes Land in den Untergang gerissen und er ist verflucht, durch die Wüste zu wandern und kann einem auch sogar selbst diesen Auftrag geben als Geist, der da unterwegs ist. Und diese Pyramide ist gleichzeitig auch ein Tempel, wo mit dem Pharao zusammen seine Priesterschaft und einige andere Leute eingekerkert wurden. Das ist natürlich auch schon lange her. Da hat sich einiges geändert. Der hohe Priester hat sich nach eigenen Alternativen für die Unsterblichkeit umgeschaut. Denn irgendwie das, was der Pharao gemacht hat, hat ja auch nicht so richtig funktioniert. Und es ergibt alles Sinn als eine Anlage, die einmal tatsächlich funktionieren soll als ein, was es tatsächlich bei ägyptischen Gräbern gab, ist es natürlich voll mit Ägypten-Klischees.
Es spielt in Ägypten, oder?
Also es spielt in Ägypten mit abgefeilter Seriennummer im alten Ägypten.
Es gibt ja, ich glaube, mehrere Versuche oder Methoden, um Ägypten einfach in die Kosmos-Kram zu holen. Ne? Inklusive auf den Forgotten Realms gibt es ja auch einfach Ägypten.
Die ganze Anlage ist also im Grunde das, was man wirklich von ägyptischen Tempeln und Gräbern und dergleichen kennt, nur dann halt auf 13 gedreht mit übernatürlichen Sachen dazu und mit einem Fluss, der in dieser Pyramide mehr oder weniger gefangen ist. Und trotz allem Übernatürlichen ergibt das Sinn, wie diese Anlage gedacht ist, auch wenn halt teilweise Dimensionen nicht unbedingt so funktionieren, wie sie funktionieren, aber die Ebenen, zumindest zwei von den Ebenen, interagieren auch auf spannende Art und Weise miteinander. Man kann von der einen Ebene die andere beobachten oder man kann an bestimmten Stellen die Ebene wechseln, wenn die Schwerkraft sich ändert, wenn man da ein Rätsel löst, solche Dinge. Man kann regelmäßig sich selbst wieder stärken, wenn man das heilige Wasser findet, das da an unterschiedlichsten Stellen fließt, sprudelt oder auch einfach mal irgendwo dösig rumgammelt. Und es gibt für jedes Problem, für jede Stelle, wo eine Herausforderung ist, um weiterzukommen, gibt es mehr als eine Lösung. Also es ist ein Dungeon, der ganz bewusst so geschrieben wurde, dass man einen vielfältigen Anreiz hat zu tun, was man da tut, ob man jetzt einfach Reichtümer will oder ob man diesen Fluch brechen will. Und es gibt auch noch mehrere Gruppierungen, die auch daran interessiert sind, unter anderem wirklich welche, die einfach nur was Gutes tun wollen und da als Archäologen unterwegs sind und versuchen rauszufinden, was passiert ist. Und dass du auch nicht frustriert bist, sondern immer weißt du, hier kann ich was weitermachen, da habe ich was gefunden. Also es ist ein Dungeon, aber es ist ein sehr angenehm durchdachter Dungeon, der sehr viel moderner in der Denkweise ist als zum Beispiel eine Expedition to Barrier Peaks. Hat mir sehr gut gefallen, hat teilweise auch wirklich schönes Artwork, wo nicht nur ein Dungeonplan ist, von oben gesehen, sondern teilweise einzelne Räume auch nochmal von der Seite gezeigt werden, um zu erklären, wie die Ebenen miteinander interagieren, wie zum Beispiel Wasser von A nach B fließt und wie das dadurch so eine Art Klosiphon bildet, um von einem Raum in den anderen zu kommen, muss man dann da durchtauchen, außerdem kommt kein Gestank durch. Also das hat mir auch Lust gemacht, das zu leiten. Es ist natürlich eine sehr, sehr, sehr viel kompaktere Sache. Es ist eine Story, wo man ein bisschen rätseln und erkunden und kämpfen und dann am Ende triumphieren kann.
Krass, dass es so fortschrittlich ist, weil es ja das älteste Abenteuer ist, oder mit das älteste in dem Buch. Die anderen sind ja teilweise neuer oder halt genauso alt. Da sind sie ihrer Zeit schon ein bisschen voraus gewesen. Ne? Ja. Oder meinst du, es kam viel durch die Überarbeitung?
Das weiß ich nicht. Also die sind ja auch mit Curse of Strahd dafür bekannt gewesen, einfach zu versuchen, Dinge anders aufzuziehen.
Mit den Tarotkarten.
Und dafür, dass sie Klischees einfach eins zu eins durchkopieren, was den Hintergrund
des Klischees angeht. Den Leuten damals egal, Hauptsache die Mechanismen sind interessant.
Hauptsache die Mechanismen sind interessant und ich glaube, um es einfach ihnen zugute zu halten, sie dachten sich, wie wäre es mit mal was anderem, als einfach nur, guck mal, so stellen wir uns Europa im Mittelalter vor.
Ja, so stellen wir uns Ägypten vor. So stellen wir uns Osteuropa.
Und so stellen wir uns die Karpaten vor. Ja. Genau. Also von meinen dreien ist das meine kleine Empfehlung.
Das kann ich verstehen. Ich habe auch all diese Namen schon mal irgendwo gehört. Also die du genannt hast, habe ich alle drei schon mal gehört. Und die ich jetzt gespielt habe, habe ich tatsächlich
vage was davon gewusst,
die drei Namen, ich Spiel nicht gelesen habe. Ich habe gar nicht gesagt, die Lost Caverns of Dzogchenth ist auch von Gary Gygax und das war ein Abenteuer, ein Turnierabenteuer, wo es also wirklich darum ging, wie weit sind Leute gekommen in einer bestimmten Zeit und wie gut haben sie das Spiel geschlagen.
Das ist wirklich ein DSL gegen die SCs Abenteuer, wie es ja auch immer noch D&D angeblich oft gespielt wird. Ich kenne niemanden, der das noch so spielt.
Es wäre mal interessant zu wissen, ich will mal eine Umfrage machen. Wie spielt ihr das eigentlich? Spielt ihr das so, wie das hier drin steht, oder spielt ihr das so, wie Andrew das auf Twitch streamen mit mehr Rollenspiel und weniger Game. Machen wir sicher irgendwann mal diese Umfrage. Oder ihr könnt es in den Kommentaren erzählen.
Genau, du hast noch eine
Abenteuer. Ich habe noch eins, das letzte. Das ist auch ein britisches Abenteuer. Von den gleichen Leuten teilweise, wie gesagt. Und es nennt sich Beyond the Crystal Cave. Und du siehst sofort, dass es ein romantisches Abenteuer ist, wo es darum geht, dass Leute sich in einer Feenwelt zurückziehen, um dort ihre Liebe auszuleben. Und es ist eine doppelte Romeo- und Julia-Geschichte. Das schreiben sie auch dazu. Und zwar wurde diese Feenwelt von zwei mächtigen MagierInnen erschaffen, die dort vor ihren streitenden Familien ihre Ruhe haben wollten. Und zeitlos ist es eine Demiplane, eine Globule, würden wir als DSA-Spielende sagen. Und nachdem die da schon Jahrhunderte rumhängt und die schon lange vergangen sind, diese beiden Lover, verirren sich Jahrhunderte später nochmal zwei Liebende da rein, die auch Stress mit ihren jeweiligen Familien haben und vor denen fliehen wollen. Die versöhnen sich dann aber wieder und beauftragen die Charaktere, dahin zu gehen und die beiden zu retten sozusagen. Und dann spielt das nach einem kleinen Dungeon im Linearen in einer Höhle, in einer Feenwelt, die ziemlich offen gestaltet ist. Wenn man DSA-Feenwelten kennt, merkt man auch, woher die vielleicht die Inspiration haben. Es ist eine runde Scheibe mit ganz vielen Hotspots, wo man Tierwesen und Monster, meist freundliche Monster oder grummelige Baummenschen trifft, ja, die aber wollen, dass man von ihrem Rasen geht.
Es ist alles whimsical. Es könnten alles Muppets
sein. Und kleine Feen, die einen verarschen wollen und Kobolde, die einem Rätsel stellen. Und da muss man halt rausfinden, wo sind die beiden, die ich suche. Und es ist natürlich erfrischend, weil es kein Dungeon Crawl ist. Aber es ist auch etwas, was ein Trope, den ich sehr müde geworden bin durch zu viel DSA. Da kann jetzt das hier gar nichts dafür. Das ist, was danach kam und darauf aufgebaut hat, wahrscheinlich eher. Im Grunde läufst du halt dann kreuz und quer durch die Hotspots und fragst irgendwelche Leute, wo sind die denn? Und dann findest du am Ende den Ort, wo sie sind, musst ein paar Schlüssel sammeln, um da hinzukommen und sie dann bequatschen, wieder zu gehen oder auch nicht. Und je nachdem, ob du es schaffst oder nicht, kriegst du bessere Belohnung. Es ist nett. Es ist... Ich glaube, das hat seine Zielgruppe. Ich bin es halt einfach nicht. Beziehungsweise ich hab's durch. Aber es ist auf jeden Fall erfrischend, weil es halt kein Dungeon Crawl ist. Und damit ist es für mich von den drei Abenteuern, die ich gelesen habe, in der Mitte. Also auch die Stufenpyramide war nicht schlecht, aber ich finde es halt ein bisschen seltsam, dass du abbrechen musst und dann später wiederkommen. Oder halt den Dungeon Level gar nicht mitbekommst.
Das heißt, wir haben beide zwei Abenteuer, die okay sind und eins, das gut ist. Oder sogar richtig
genau. Gut. Also ich hab ein sehr gutes, ein okayes und eins, wo ich sagen würde, ja, wenn ich nichts anderes habe, dann... Okay. Nee, es auch, kann auch interessant sein. Also ich will jetzt niemand auf die Füße treten. Es gibt sicher Riesenfans von auch diesem Modul. Habe ich den Namen eigentlich gesagt? Von
Beyond the Crystal Cave.
Nein, von dem ersten, von The Lost City. Das ist aber auch wirklich ein nichtssagender Name, oder? The Lost City. Gut, wir sind in einer Zeit, wo man sich noch erlauben konnte, Abenteuer einfach generisch zu benennen.
Ich habe zwischendurch nachgeschaut, ob ich mich wirklich erinnere, dass meins The Lost Caverns of Zoshkans heißt, weil ich dachte, es gibt zwei Abenteuer, die drin, die mit The Lost anfangen.
Wir haben Lost City, Lost Caverns und Beyond the Crystal Cave. Also
es gibt nur einen Pool von 500 Worten, die für D&D-Abenteuertitel verwendet werden dürfen.
Ich bin jedenfalls froh, dass ich die jetzt mal gelesen habe, auch wenn es die modernisierte Version ist, von der man keinen Augenkrebs bekommt, weil wir haben ja auch schon durchaus Abenteuer im Reprint uns geholt, die original so gelautet sind, wie sie 1980 waren. Das ist halt nicht schön. Das ist wirklich toll, das aufbereitet zu sehen, mit richtig, richtig schönem Artwork in diese Staircase-Geschichte eingebettet. Und 50 Jahre D&D ist ja der Grund, warum wir diese Abenteuer haben. Das ist das letzte Buch für D&D 5, also offiziell, bevor jetzt D&D 5, wir nennen es immer intern 5.1, ne? Bevor D&D 5.1 kommt, das ja alles kompatibel sein soll, ist ja immer noch D&D, aber ich glaube, sie nennen es dann nur noch D&D, ne?
Oder
One D&D. Ich weiß gar nicht, was jetzt eigentlich da draufsteht. Aber das ist das letzte Buch, das für 5e erscheint, in der alten Version, bevor die Regeln gepimpt werden. Das sind ja keine neuen Regeln, das sind ja nur
streamlined Regeln.
Also ich glaube, 5.1 trifft es ungefähr, oder? Vielleicht 5.2, ja, aber nicht 5.5, das ist schon zu viel. Das ist die richtige Art und Weise, mit solchen Klassikern umzugehen. Ich bin sehr zufrieden mit dem Buch.
Ja. Das Einzige, woran es krankt ein bisschen, ist das, woran Dungeons & Dragons zumindest in dieser Version immer krankt. Du hast einen Dungeon mit sehr vielen Räumen und das heißt, du für jeden Raum einen Abschnitt mit Fließtext. Und meistens sind die Karte und das, was das beschreibt, was du auf der Karte gerade suchst, ein halbes Buch voneinander entfernt gefühlt. Es ist eine wilde Blätterei und ja. Ich denke mir immer, es muss einen besseren Weg geben, diese Informationen miteinander zu verbinden. Er ist für diese Bücher nicht gefunden worden, aber wenn ihr bis hier durchgehalten habt mit D&D, dann wird euch das nicht mehr stören.
So. In meinen Abenteuern fand ich es nicht so schlimm, weil es ja auch nur eins davon Dungeon Crawl war. Deswegen, ich hatte also
bei dem Raumschiff war es ermüdend.
Okay, ja, war ich froh, dass ich das nicht lesen musste. Ich habe zuletzt ja Vecna rezensiert, das fand ich wirklich furchtbar in der Hinsicht und vor allem hatte das ja auch einen richtig beschissenen, übergreifenden Plot. Das hat auch als Anthologie viel besser funktioniert, da fand ich die Einzelabenteuer ganz okay. Das hier ist einfach nur eine Anthologie und ich finde, das ist das, was D&D am besten kann. Du hast eine Wertung gefragt, ich würde dem eine 8 geben, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Und du?
Ja, ich will mich auch bei einer 8 bewegen.
Dann bleibe bei der 8. 8 Punkte von 10.
Absolut solide, kann man sich Sachen rauspicken, was mitmachen und es ist ein Buch, das einfach vielfältig einsetzbar ist.
Dem Sternfall würde ich 9 geben, aber ich kann ja nicht deswegen dem ganzen Buch 9 geben, weil das ja nur ein Sechstel oder weniger dieses Bandes ist. Bevor wir zu deinen Comics noch übergehen, noch eine kurze Sache. Gerade läuft noch das Crowdfunding von Historia, von unseren Freunden vom Squink Verlag. Das ist die Claudia Heinzelmann, die Splittermond-Chefredakteurin war bis vor kurzem und jetzt sich selbstständig macht mit ihrem eigenen Rollenspielverlag. Und sie hat uns den Schnellstarter für Historia mitgegeben. Den bekommt man für 10 Euro schon. Und das sind 52 Seiten. Und Historia ist ein 5e-Kampagnen-Setting mit Tierwesen. Das ist jetzt nichts Neues, davon gibt es mehrere. Aber es ist ein Grim and Gritty Tierwesen-Kampagne.
Renaissance.
Es spielt in der Renaissance. Es geht um ganz viele Adelsintrigen, um Religionskonflikte, dass man als Söldnerbande angeworben wird und dann zur Marionette von größeren Intrigen spielen wird. Es fühlt sich sehr italienisch an. Es spielt in einem Fantasy-Italien. Es ist auf Italien geschrieben. Es ist ganz anders als Humblewood zum Beispiel, wo man ja niedliche Tiere spielt. Die sind auch niedlich, aber manchmal sind sie auch unniedlich und es hat wie Humblewood eben auch diese Charakteroptionen, wo du sagen kannst, wenn du eine Eule spielen willst, dann sind das deine Modifikatoren und das sind deine Lebenswege und außerdem soll es ein bisschen härter werden, als ihr es kennt, deswegen ist Erschöpfung hier viel wichtiger und du bekommst Erschöpfung, wenn du auf nur Lebenspunkte fällst und es gibt noch ein paar andere Sonderregeln zu Karrieren und Parteien und sowas. Es ist hier sind Auszüge drin, also man kann ein paar von den Spezies hier spielen und ein paar von den Klassen, natürlich nicht alle, weil es ein Schnellstarter ist und es ist ein kurzes Abenteuer drin, das aber unglaublich linear ist und wo man die ganze Zeit auch ein bisschen verarscht wird von den NSCs und das erklärt ein bisschen den Flair dieser Welt, aber ich finde es schwierig als Einsteigerabenteuer, weil man so wenig Handlungsmöglichkeiten hat, aber wenn euch solche Kampagnenwelten interessieren und ihr auf tolles Artwork mit Tieren steht, dann könnt ihr euch ja mal das Crowdfunding anschauen. Myrgonor läuft übrigens auch noch, wenn das noch schnell genug online geht, das Myrgonor 5e Crowdfunding, wo wir ganz viel mitschreiben werden, Abenteuer und Solo-Abenteuer. Und hier sind Comics.
Comics von einem Richard Masano und von Ingo Römling. Ingo Römling, über den haben wir schon ein paar Mal geredet, der hat Malcolm X gezeichnet und auch für Star Wars gezeichnet. Und das hier ist das Projekt, wo er, also zumindest in unserer Sammlung, am jüngsten dran mit beteiligt ist. Die Chroniken des Universums, Science Fiction, aber sehr Fantasy-eske beziehungsweise sehr abgefahrene Science Fiction. Wir begleiten eine kleine Crew, die aus Forschenden besteht, ein semi-lebendiger Dekan, der nur noch ein Kopf und Schultern ist, die in Nährlösungen schweben und wenn der irgendwo unterwegs sein will, in einen Roboterkörper mit rein verpflanzt werden. Mehrere Menschen unterschiedlicher Couleur und zwei Aliens sind an Bord und eigentlich sollen die einen Stern vermessen, der ein paar komische Eigenschaften hat und dann werden sie in Band 1 der Sternenstrudel durch einen Sternenstrudel, es wird versucht zu erklären, was das ist, in dem Stern gesaugt und finden dort einen Planeten, der da schon lange verschollen ist. Wenn ihr euch jetzt fragt, wie soll das gehen? Ich weiß es auch nicht. Entweder ergibt es wenig Sinn oder es ergibt wieder so viel Sinn und es ist so weit über meine zugegeben geringen Kenntnisse der Astrophysik hinaus, dass ich einfach zu dumm bin, um das zu verstehen.
Hauptsache eine Duschszene an Bord des
Raumschiffs. Hauptsache eine Duschszene, wo Leute wenig anhaben. Das ist richtig. Also wir haben dieses kleine Forschungsraumschiff und wir haben diese Crew, die auch sowohl von dem, wie sie drauf sind, als auch von dem, wie sie dann designt sind, zumindest gut erkennbar und nachvollziehbare Individuen sind. Ich finde, dass bei Comics, die direkt eine größere Menge an Charakteren einführen, von denen halt 4 auch einfach Menschen sind, das gelingt nicht allen Leuten, um das vorsichtig mal zu sagen. Und auf diesem Planeten, der da in dem Stern in Dunkelheit existiert, da finden sie einen seltsamen Tempel, aus dem sie Artefakte entnehmen, und danach wird alles nur noch kurioser. Im zweiten Band, die Zeitesser, stoßen sie dann, nachdem sie den Stern wieder haben verlassen können, auf einen Botschafter von der Erde, aber nicht von ihrer Erde, sondern von einer Parallelerde, der sich ergeben soll gegenüber einer Fraktion von Leuten, die außerhalb oder zirkulär in der Zeit existieren und schon wissen, worum es geht, aber niemand sagt, worum es geht. Und es gibt eine Liebesgeschichte, die damit endet, dass die Leute sich eigentlich immer sehen, aber noch nie gesehen haben.
Das klingt wie Dr. Who.
Und ich mag Stories mit Spielereien mit der Zeit. Ich habe selber schon sowohl in Romanen als auch in Pen-and-Paper-Abenteuern mit verschiedensten Zeitunsinn gespielt, mit Dingen, die auf unterschiedlichen Zeitebenen passieren, Zeitschleifen, dass Zeit vergeht, ohne dass man es merkt und so weiter. Ich mag so etwas und eigentlich dachte ich auch, dass ich sowas ganz gut nachvollziehen kann, aber auch mit den Zeitdingen, die im zweiten Band passieren, ist es ähnlich wie meiner Verblüffung gegenüber des Sterns und seines Strudels und des Planeten, der innerhalb des Sterns existiert. Entweder ergibt es wenig Sinn oder ich bin zu dumm. Das sind die beiden Optionen. Es ist unglaublich schön. Es ist, kurz noch was zum Schreiben.
Tolle Designs.
Es ist größtenteils ganz gut geschrieben, aber die Charakterzeichnung ist manchmal ein bisschen sehr on the nose. Es ist so dieses so, ja, wir müssen klar machen, dass diese Leute alle sehr unterschiedlich sind und unterschiedliche Philosophien und Herangehensweisen und sowas haben, aber deswegen werden sie dann auch schon sehr mit breiten Pinselstrichen gezeichnet. Mhm. Und die Story, wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, was da passiert.
Du weißt immer, was passieren soll in den Panels,
ja,
aber der Plot ist einfach
genau
seltsam.
Also ich weiß eigentlich bis auf ein, zwei Momente immer, was gerade passiert und wer wo ist. Und die Momente, wo ich nochmal zurückblättern musste, um zu sagen, halt Moment, wer wo was, waren, wenn irgendwelche krassen Effekte passiert sind. Also allein im ersten Band gibt es so viele Panels, wo Blitze zucken, dass ich mich irgendwann gefragt habe, so. Und vor allen Dingen Leute sagen, oh, wir haben wieder irgendwelche Störungen, aber es sieht aus, als würde ihnen das Schiff gleich um die Ohren fliegen. Ich meine, keine Ahnung, sie sind sehr nonchalant irgendwann gegenüber. Es sieht aus wie in die Voyager, fliegt in die Luft. Ich glaube, Ingo Röhmling arbeitete da unter anderem auch damit, dass er mit 3D-Programmen solche Sachen baut und darauf dann die Zeichnungen aufbaut. Also ein sehr, sehr aufwendiges Vorgehen, das aber dafür sorgt, dass man den Überblick nicht verliert, dass man weiß, wo was ist, weil das alles durchdacht ist. Es ist sehr, sehr hübsch. Es ist auch unglaublich schön koloriert, finde ich. Die Farbpalette ist durchdacht. Aber ich bin verwirrt. Es war schön, ich weiß nicht, was passiert ist. Es ist wie ein Science-Fiction-Film aus den 70ern.
Ah, und dann heißt das in Zahlen was? Was wäre deine Wertung hierfür?
Eine 7,5 von 10 Punkten.
Das ist aber noch hoch, wenn du nicht weißt, was du gelesen hast.
Ja, weil es so unglaublich gut gezeichnet ist. Also für mich persönlich hat Ingo hier die Leistung gestemmt.
Wir müssen jetzt noch ins Kino, deswegen machen wir es kurz. Abonnieren, liken, Glocke, kommentieren und so. Sehr, sehr, sehr hilfreich. Ich glaube, wenn Margie das sagt. Margie, sag's nochmal bitte.
Okay. Bitte helft diesem Video und damit auch uns, Leute zu erreichen, indem ihr einen Kommentar schreibt, zum Beispiel in was ihr als nächstes ins Kino gehen wollt, oder indem ihr das Ganze abonniert, indem ihr jemandem sagt, wie das ist, und liken. Das kostet wirklich nur einen Klick. Das würde uns auch sehr helfen. Dankeschön.
Und jetzt gehen wir in Love Lies Bleeding.
Ich dachte, wir gehen. Aber ich finde, das ist ein guter alternativer Titel auch für Deadpool und Wolverine.
Ich hoffe, dass wir den anderen auch noch sehen irgendwann.
Das hoffe ich auch.
Wenn ein Kino in unserer Nähe spielt. Ja.